Ich blenke mal ein bisschen vor, wa?
Mhm,
und zwar sind wir ja im Jahr 2014 und das ist das Jahr der großen Podcast-Debatte.
Tatsächlich? Worüber wird denn da debattiert, außer über Podcasts?
Das ist jetzt eigentlich schon fast wieder vorbei. Wir haben ja hier eine lange Pause eingelegt, eine Sommerpause quasi dann doch. Im August, da wurde wild diskutiert, weil da hatte der Spiegel einen Artikel rausgebracht, dass Podcasts für immer in der Nische gefangen sein werden.
Ah, ich erinnere mich doch.
Mhm. Und da hatte so ein paar Kritikpunkte aufgeführt, woran es liegt. Es gibt zu wenig Diversität. Podcasts würden vor allen Dingen von weißen, mittelalten Männern gemacht, die über Technik reden in episch ausdauernden Sendungen. Das führte dann einerseits dazu, dass die Debatte auf Twitter und den angeschlossenen anderen sozialen Netzwerken und Blogs und so weiter einen absurden Twist bekam, nämlich dahingehend, dass mittelalte weiße Männer darüber diskutierten, dass Podcasts zu lang seien und man jetzt gefälligst kürzere Formate produzieren müsse, um endlich im Mainstream anzukommen.
Entsprechend machen wir heute auch nur eine 5 Minuten lange Folge.
Genau. Also das war halt vor allen Dingen nur ein winziger von ewig vielen Punkten, die da der Spiegel-Redakteur aufgeführt hatte. Mhm. Und obendrein für mich persönlich noch irgendwie der absurdeste von allen, weil es ist ja nicht so, als gäbe es irgendwie das Podcast-Manifest oder das Gesetz der Podcaster, das befiehlt, dass man nur 3-Stunden-Sendungen machen darf. Sondern das ist ja gerade das Schöne an dem Format, dass ja niemand irgendwie gezwungen wird, irgendeine Länge einzuhalten. Und wer Bock auf kurze Sendungen hat, der soll sie doch bitte schön machen. Und es wird niemand ihn daran hindern. Und außerdem im Umkehrschluss müssten ja alle kurzen Podcasts dann unglaublich populär und erfolgreich sein, weil, genau dieses Kriterium erfüllen. Also diese ganze Debatte war irgendwie total ins Absurde abgedriftet und da hat der Dennis vom Anycast eigentlich einen sehr schönen zusammenfassenden Blogpost geschrieben, den ich nicht mehr auswendig kann, aber den ich verlinken werde.
Konntest du den schon mal auswendig?
Ja, den hatte ich auswendig gelernt und habe ihn dann immer von der Kanzel gepredigt. Aber da ich jetzt mein Priesteramt niedergelegt habe, kann ich das nicht mehr. Entsprechend. Whatever. Den werde ich verlinken, wollte ich nur sagen, weil der ist wirklich lesenswert. Der hat einfach irgendwie noch so ein paar Thesen reingehauen, wo er sich reingeschrieben hat, was absurd an dieser ganzen Debatte ist. Im Übrigen halte ich da ist mit der Meinung von Tim Pritloff, der halt immer wieder beschworen hat, dass die Nische genau das ist, wo der Podcast sein will. Denn der Mainstream, das ist Formatradio und keiner will die besten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute oder wie das ist. So. Also wir wollen genau in der Nische sein. So. Und wenn es geht darum, die Nischen auszubauen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, so ohne diesen langen Bogen, diese Podcast-Debatte hatte ja auch eine sehr schöne Conclusio, nämlich Nele Heise hat eine Liste zusammengestellt, Frauen machen Podcasts von, ich glaube, es waren am Ende über 100, oder was heißt am Ende, so, es gab kein offizielles Ende, man kann, glaube ich, da immer noch draufschreiben, ich mache auch Podcast oder ich kenne eine Frau, die Podcast macht. Da hat sie halt irgendwie einfach mal in einem Crowdsourcing sämtliche Podcasts mit weiblicher Beteiligung gesammelt. Da bist ja dann auch entsprechend du zu sensationellem Ruhm gekommen. Und ich habe mir mal erlaubt, sämtliche Podcasts dieser Liste zu abonnieren, mit Ausnahme der Strick-Podcast, weil das interessiert mich jetzt nun wirklich nicht so. Und es gibt verdammt viele Strick-Podcasts, das glaubst du gar nicht. Das ist wirklich, wirklich krass, wie viele Leute offensichtlich sich gut über das Stricken unterhalten können. Und das sollen sie alle machen.
Das ist ein Videopodcast.
Nee, es gab nur sehr wenige. Es gab noch so Rubrik Videocasts, so, aber das waren nur ziemlich wenige. Die meisten sind wirklich Audio-Podcasts, die sich übers Stricken unterhalten.
Was soll man denn darüber reden?
Das keine ist nur ein Ahnung, Vorwand. Da musst du. Ja, das kann einerseits sein. Mhm. Andererseits musst du da halt einfach reinhören. Ich habe keine Ahnung, weil das hat mich nicht interessiert. Ich finde es auch gut, so soll, also ist ja immer mein Credo. Die Leute sollen ihren Scheiß machen und jeder Podcast findet seine Hörer. Also die, wen es interessiert, wird sich schon anhören.
Das ist ja total beknackt, weil dann hast du einerseits diese angeblichen Mengen an Podcasts mit technischen Schwerpunkten, die von männlichen Moderatoren geführt werden, mhm. ja, Sprechern. Und dann hast du gerade die Liste von weiblichen Podcasts und da geht es dann ums Stricken.
Au contraire, Mademoiselle. Denn es gibt natürlich, also das ist zwar ein großes Themenfeld, da hast du recht, aber es gibt wirklich zu sämtlichen Themen weibliche Podcasts. Zum Beispiel habe ich hier, okay. da kann ich mich gar nicht dran erinnern, an die Folge. Kannst du, Entschuldigung, mal hier kurz unterbrechen, dein Mikro wieder ein bisschen höher einfach machen.
Ja, Entschuldigung.
Weil du da so an deinem Schal schabst.
Schabenden Schal.
Zum Beispiel hier Bits of Berlin. Ich glaube, der hat erst 4 Episoden, aber die sprechen offensichtlich irgendwie übers Programmieren oder so. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe da, das wollte ich mich gerade sagen, ich habe so halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, von den 100 sind wahrscheinlich 30 Strickcasts rausgehauen. Das heißt, ich habe so ungefähr 70 Podcasts abonniert. Von denen sind dann auch nochmal irgendwie gut 10 rausgeflogen, weil sie keinen richtigen Feed angeboten haben oder es halt irgendwie nicht funktionierte, die zu abonnieren. Und dann habe ich mir von jedem mindestens eine Folge angehört und es ist wirklich crazy shit dabei. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ist fantastische Sachen und vieles ist halt auch schon wieder rausgeflogen, weil es einfach nicht mein Interesse war. Aber wie gesagt, lass die Leute ruhig machen. Es wird schon jemand finden. Und ich gucke gerade so durch meine Liste, ob ich noch was speziell empfehlen kann. Jetzt so von vielleicht so ziemlich unbekannten Casts kann ich auch gerade ganz junges Projekt, den Bredo-Cast. Das ist vom Bredo-Institut ein Podcast. Und das ist so ein, die machen so Medienforschung und sind jetzt auch irgendwie erst 4 Episoden draußen, damit ich rangehört. Ist aber ganz spannend, weil wird dann halt, das ist halt so quasi Wissenschaftskommunikation, die erzählen halt einfach, was so ihre Forschungsergebnisse sind. Das ist so eine junge Frau, die Tonqualität ist so ein bisschen, aber da brauchen wir gerade ausgerechnet nicht meckern, wir haben ja auch nicht immer den besten Ton. Aber die latscht da halt durchs Institut, hat immer irgendein Thema und befragt dann ihre Kollegen und Kolleginnen dazu. Und das ist durchaus hörenswert. Ja, zum letzten Mal war halt zum Beispiel, hat sich quasi die Presse verändert durch Social Media, dadurch, dass es jetzt quasi so ein direktes Feedback der Leserinnen und Leser gibt. So, wie hat sich die Leserinnen-Erwartung verändert und wie hat sich haben sich die Redaktionen verändert, die Arbeit deren, also was die glauben, was sie jetzt anders machen müssen. Und was ja auch noch sehr, du fandst es überhaupt nicht so witzig, aber den Podcast Ein Mops kam in die Küche, scharf kritisierten Laber-Podcasts, aber von 2 Frauen und da habe ich auch halt nur eine Folge, nämlich Wreck-It Ralph, angehört und wollte das zum Einschlafen hören und habe solche Lachanfälle bekommen, dass nicht nur ich nicht schlafen konnte. Also den fand ich sehr, sehr amüsant. Besonders wenn ihr da mal reinhört. Die Anekdote mit dem, ich glaube, es war ein Kinderriegel, da konnte ich wirklich nicht mehr an mich halten. Aber auch der ganze Anfang, wo sie in epischer Breite sich mit einem negativen Kommentar auseinandersetzen, war sehr, 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 sehr witzig.
Also hast du jetzt positive Erfahrungen gemacht auch mit...
Ja, wie gesagt, es war halt auch echt viel Zeug, was absolut nicht meins war, drin, was ich halt ganz schnell wieder rausgehauen habe. So. Zum Beispiel alles, was mit einem Musikbett hat, damit kann man mich jagen, das finde ich irgendwie ganz schön.
Mit Musik?
Ja, wenn so im Hintergrund so Gedudel kommt, die Leute reden und dann läuft im Hintergrund so.
Ach so.
Das kann ich, das macht mich kirre, wenn ich das irgendwie versuche zum Einschlafen zu hören oder auf dem Fahrrad oder so. Nö. Aber es gibt gute Sachen. Ich werde bestimmt nochmal irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten das ein oder andere hier nennen können.
Ja, bist du denn schon durchgegangen? Also durchgekommen durch 100?
Ja, ich habe so von, es waren jetzt, wie gesagt, es sind ja nicht alle, ich weiß nicht, wie viele letztlich hinten übergeblieben sind. Ich kann mal, ich habe im Augenblick, aber da waren ja schon alte dabei, habe ich in meiner Liste jetzt noch 77 Podcasts.
77.
Aber ja, da ist einiges dabei, was ganz cool ist. Was vor allem klein und unbekannt ist und unbedingt mehr Aufmerksamkeit bedarf. Wollen wir mal anfangen?
Gern.
Oder möchtest du weiter vorplänkeln? Ich hätte noch andere Themen.
Nee, ich glaube, das Vorgeplänkel ist jetzt schon ziemlich lang.
Hm, boah, 10 Minuten. Echt? Läuft.
Okay. Here you go. Hey. Ever done this before?
No.
But I've seen it on TV. 100% pure adrenaline. Other guys snort for it, jab a vein for it, and all you gotta do is jump.
Sure, it's a blast, but listen, I sort of screwed my knee up yesterday.
Oh, yeah, yeah, I noticed you limping, but hey, don't worry about it, bro. Don't worry at all, because we're not gonna land on land.
Oh, well, fine, then. I feel so much better.
Okay, let's fly.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm, zu der ersten Ausgabe nach der großen Sommerpause, also known as Babypause, sind wir zurück, um weiterhin unglaublich unregelmäßig den Äther zu beschallen mit großartigen Rezensionen und Analysen zu noch großartigeren Filmen.
Eventuell großartigen Filmen, ja. Wir sprechen ja auch schlechte Filme.
Sehr, sehr
Entschuldigung, dass selten. Ich da mal einhaken muss.
Aber soll schon mal vorgekommen sein.
Mhm.
Welchen Film haben wir denn gesehen und besprechen wir heute, werte Paula?
Einen großartigen Film namens Point Break. Zu Deutsch. Gefährliche Brandung.
Genau, und zwar sind wir weiter im Genre des Actionfilms verblieben, was aber unserer Reihe weibliche Regisseurinnen, das war jetzt doppelt gemoppelt, geschuldet ist. Denn wir hatten uns ja vorgenommen, mindestens einen Film von einer Frau zu gucken, von unseren Zehner-Paketen.
Einer von 10 soll weiblich sein.
Und jetzt haben wir einen Film von der Regisseurin, wo wir uns nicht einigen können, wie sie ausgesprochen wird.
Ach, das wollte ich ja recherchieren, ne? Frau Catherine Bigelow.
Ja, oder ich sag Bigelow. Catherine Bigelow. Ich weiß nicht, was richtig ist. Jedenfalls hat die den schönen Film Point Break gedreht. Im Jahr 1991 erschien er. In den Hauptrollen sind Keanu Reeves, Patrick Swayze und in einer Nebenrolle noch Gary Busey.
Wer und ist das denn?
Das ist hier der Partner von Keanu Reeves.
Ja, aber muss man den auch weiter kennen noch?
Ich persönlich kenne den, weil ich den immer mit Nick Nolte verwechsel. aber der ist halt vor allen Dingen irgendwie wegen Eskapaden wohl berühmt. Das ist irgendwie so ein total durchgeknallter Schauspieler. Du kannst wohl offensichtlich, habe ich jetzt gelesen, du kannst kein vernünftiges Interview mit dem führen, weil der halt irgendwie voll einen an der Waffel hat. So, und das hat er ja im Film auch, und so wird er auch immer besetzt irgendwie, dass er Leute spielt, die irgendwie latent einen an der Waffel haben. Der Film wurde vom damaligen Ehemann von Catherine Bigelow produziert, nämlich von James Cameron.
Sagen wir einfach Catherine B.
Catherine B. Dot. James Cameron wurde der produziert und
Moment mal.
Ja, was denn, Paula?
James Cameron. Das ist doch der den tollen Film Titanic gemacht hat.
Ja, und Avatar. Aber vor allen Dingen hat der Terminator 1 und 2 gemacht, was er die wirklich seine besten Filme sind. Obwohl, ich glaube, er hat auch Aliens gemacht, die Fortsetzung von Alien. Und die ist auch sehr, sehr gut.
Aufgemerkt.
Aber da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber wir reden auch gar nicht über den Herrn Cameron, sondern über Catherine Bigelow.
Ach komm.
Ja. Die ihres Zeichens die erste Frau war, die einen Oscar gewonnen hat für einen Film, der, und das ist mir ultra peinlich, mir jetzt der Titel, der Name nicht einfällt. Und,
das wolltest du nochmal recherchieren, siehst du?
Ja, das entsprechend kann ich das jetzt gar nicht nennen. Und was aber lustig ist, das Drehbuch von Point Break stammt offiziell von W. Peter Iliff und inoffiziell, so sagen es die Schauspieler, haben es aber Catherine Bigelow und James Cameron zusammen so stark überarbeitet, dass man eigentlich nichts davon sagen kann, dass irgendwas von Herrn Iliffs Drehbuch übrig geblieben wäre. Oh,
sehr unfreundlich.
Aber was noch unfreundlich ist, weil Catherine und James kein Mitglied der Drehbuchschreibergewerkschaft sind oder sowas. Mhm. Deswegen durften sie in den Credits nicht genannt werden als Drehbuchautoren.
Aha.
Da musst du irgendwie offensichtlich so registriert sein. Mhm. Und wenn man sich die Kritik zu dem Film durchliest, wird einhellig gesagt, ja, gute Schauspieler, stark inszeniert, aber das Drehbuch ist der größte Blödsinn in den letzten 20 Jahren von Hollywood ungefähr. Und von daher dürften sie vielleicht auch ganz glücklich sein, dass das nicht mit ihrem Namen genannt wird. Hm. Oder zumindest nicht in ihrer Filmografie auftaucht, denn man kann es ja recherchieren. Der Film hatte übrigens ein Budget von 24 Millionen US-Dollar.
Mhm.
Und, ja. Das ist ordentlich, aber nicht überragend, sag ich mal.
Ich frage mich gerade, wofür eigentlich? Also wofür der es ausgegeben hat?
Na, zum Beispiel, also die beiden Schauspieler, okay, hier Dings. Keanu Reeves ist jetzt, war da noch kein Star, aber Patrick Swayze war bestimmt teuer zu der Zeit.
Dann aber
war
er gerade
auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Dann hast du mussten die ungefähr 5 Millionen Fallschirmsprünge machen, weil die Fallschirmspringen ja nicht wie in dem Film immer 5 Minuten dauert, sondern eigentlich nur irgendwie so 30 bis 60 Sekunden oder so nach Höhe. Das heißt, du musstest halt extrem viele Sprünge machen, um die ganzen Szenen zu drehen. Außerdem wird jetzt auch diese zum Beispiel diese Tankstelle abgefackelt. Und, also es gibt ja einfach gute Actionsequenzen, die auch nochmal teuer gewesen sein dürften. Sag uns doch mal in 5 Sätzen, worum es in diesem Film geht.
Okay. Der junge Polizeiinspektor Johnny Utah.
Hammername.
Tritt seine neue Stelle an, seine erste Stelle, an irgendeiner Küste.
Mhm. Ja? Westküste.
West Coast, okay. Mhm.
Und ist wichtig, weil, entschuldige, dass ich unterbreche, ist wichtig, weil das ist so ein Trope, der irgendwie, es gibt keinen Grund irgendwie erzählerisch, aber es kommt sehr, sehr oft vor, dass es Ostküsten oder halt irgendwelche amerikanischen Bullen gibt, die dann im Film erst an die Westküste kommen und dort
aufräumen.
Genau, siehe unseren letzten Film, Die Hard, da war es genauso. Er war der New Yorker Bulle, der an die Westküste kommt und dort seinen Fall zu lösen hat.
Okay. So. Und die Polizei an dem Ort hat die größten Probleme mit einer Räuberbande, einer Bankräuberbande, die für jeden Coup, ich glaube, nur 90 Sekunden braucht.
Mhm. Die Ex-Präsidenten.
Die Ex-Präsidenten, genau, die haben nämlich so Gummimasken auf, so Scherz-Gummimasken, die eben die frühere Präsidenten der USA darstellen. So, Johnny Utah und sein neuer Partner, dessen Namen ich vergessen habe.
Ich wusste das schon so lange her.
Glaube ich, ja. Die wollen also diese Gangster schnappen. Mhm. Und die Vorarbeit der Polizei hat schon ergeben, oder ja, lässt vermuten, dass die Gangster aus dem Surfermilieu stammen. Aus diesem Grunde kauft sich Johnny Jute ein Surfbrett und versucht, surfen zu lernen, um sich da undercover mal ein bisschen umzuhören in der Szene. Mhm. Ja. Und damit hat er auch gleich total Erfolg.
So ein Zufall aber auch.
Ja, genau. Also mit dem Surfen hat er keinen Erfolg. Aber das wiederum bringt ihn einer jungen Frau nahe, die ihm dann das Surfen beibringt. Und dann auch, wer hätte es gedacht, seine neue Freundin wird nicht nur das, sondern sogar seine große Liebe darstellen. Aber das so nebenbei.
Da müssen wir später noch drauf zu sprechen
kommen. Aber die große Liebe.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Aber, ja.
Ja, und zufälligerweise trifft Johnny Jute in den Surferkreisen Menschen an, die seine neuen besten Freunde werden. Mhm. Und noch zufälliger sind es dann sogar, wie sich später herausstellt, Achtung, Spoiler-Alarm, die Bankräuber.
Ba-da-da-da.
Man könnte meinen, Johnny Jute würde durch diesen Punkt in einen Gewissenskonflikt geraten, dem ist aber nicht so, weil rechtschaffen wie er ist, tut er alles daran, die Bankräuber zu ertappen.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist, glaube ich, wirklich die glücklichste Fügung in der Geschichte der Thriller, weil der geht an den Strand, säuft fast ab, wird von einer Frau gerettet und die Frau, die ihn rettet, ist zufällig die Ex-Freundin von dem Boss der Bankräuber. Das ist, ich glaube, leichter kann es ein Polizist nicht haben.
Ja, ja.
Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
Ja, mehr gibt es ja dann auch nicht zu sagen. Also, die heiraten dann und kriegen Kinder. Achso, nee, davor nimmt er noch die Bankräuberbande fest. Das heißt, den Chef der Bande nimmt er nicht fest, sondern bei der Festnahme darf er nochmal surfen gehen und stirbt dann dabei. Ne?
Auch darüber wird noch zu sprechen sein.
Darüber müssen wir uns mal ernsthaft unterhalten.
Da gibt es auch noch einen interessanten Funfact, aber wenn ich schon bei Funfacts bin, Hammer Überleitung gehabt, gell? Danny wäre stolz auf mich, habe ich da einige Funfacts aus der Produktion.
Ich habe mich schon gefragt die ganze Zeit, warum du eigentlich so hölzern artikulierst. Ich glaube, das liegt an dem sündhaft teuren Wein, den du da trinkst.
Der ist doch erst halb leer. Ich artikuliere Hölzer.
Ja. So.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie finden, dass ich Hölzer artikuliere.
Warte mal, waren wir nicht beim
dann,
Du? Wir waren beim Du.
Achso, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr findet, dass ich Hölzer artikuliere, dann sagt das doch bitte in den Kommentaren, dann werde ich das in Zukunft lassen. Na, Point Break. Der Titel des Films stammt aus der Surfersprache und bezeichnet die Linie, auf der die Welle bricht.
Das ist mir doch vollkommen klar. Ich bin
ja, das wollte ich nur gesagt haben. Vielleicht gibt es ja einfach. Also, Surfersprache kannst du, okay. Ursprünglich sollte der Film aber Johnny Jute heißen. Das war dann aber irgendwie ihnen doch zu.
Blöd.
Ja, außerdem ist ja der größte Star zu deiner Zeit, zumindest in dem Film, halt Patrick Swayze gewesen. Und vielleicht wollten sie ihn einfach nicht vergraulen, indem sie den Film nach diesem unbekannten Heini nennen, der Keanu Reeves damals noch war. Deswegen kam sie als nächstes auf die Idee, den Film Riders on the Storm zu nennen.
Oh Mann.
Fanden sie auch total geil. Yeah. Bis sie sich mal das Lied angehört haben und festgestellt haben, okay, es hat nichts mit Surfen zu tun.
Ach
und,
was.
Und deswegen haben sie den Film dann Point Break genannt. Lustig ist zum Beispiel auch, dass Johnny Utah in dem Film nur deswegen FBI-Agent wurde, weil er wegen einer Knieverletzung seine American Football-Karriere abbrechen musste. Im wahren Leben war Keanu Reeves ein ambitionierter Hockeyspieler, Eishockey, und bekam dann eine Knieverletzung, konnte diese Karriere nicht weiter anstreben und wurde deswegen Schauspieler. Es gibt einige Menschen, die behaupten, das war sein größter Fehler. Aber auch da kommen wir später
sein
noch
zu. Sein größter Fehler?
Ja, es ist so ein Meme, dass die Leute immer behaupten, dass, findest du das? Also, dass die Leute immer sagen, dass Ken Reeves ein wirklich, wirklich schlechter Schauspieler ist.
Wieso, der sieht doch gut aus?
Das sagen, also das soll so. Also es ist, ich finde es halt gar nicht so schlimm. So klar, der kann nicht, der hat nur einen Gesichtsausdruck irgendwie so, aber es gibt halt irgendwie echt schlimmere, finde ich so.
Ja, zum Beispiel Tom Cruise.
Der hat auch nur einen Gesichtsausdruck. Nee, das stimmt gar nicht. Tom Cruise, du kannst ihn hassen, weil er bei Scientology ist, aber der kann gut schauspielen. Der kann. Du kannst dir echt, also es gibt einfach Hammerfilme von dem. Schau
also ich
dir Magnolia an oder schau dir Vanilla Sky
warte
an.
Warte mal, ich möchte mal was
oder
klarstellen.
Schau dir
ja.
Tropic Thunder heißt er, glaube ich.
Ich habe was gegen Scientology.
Mhm.
Aber da ich ja grundsätzlich der Meinung bin, dass jeder glauben soll, was er will, habe ich natürlich auch gegen Menschen, die in der scientologischen Kirche sind, also gegen dagegen, dass die glauben, habe ich ja nichts. Also, ne?
Die sollen
ich
machen,
was er. Tom Cruise nicht, weil er bei Scientology ist. Sondern ich mag den halt nicht.
Okay, aber der war halt in den 80ern mal ein schlechter Schauspieler, aber der ist mittlerweile halt wirklich ein guter Schauspieler geworden. So, du kannst den nicht mögen, das sehe ich gut ein, so. Aber du kannst nicht sagen, dass der ein schlechter Schauspieler ist.
Ja.
Das stimmt nicht.
Der hat einfach, hat er jetzt auch singen gelernt mit der Zeit.
Stimmt.
Weiß ich gar nicht, ob den Namen richtig aus.
Hier. Aber genau, ich war eigentlich hier bei Ken Reeves und es hat sich halt zu so einem Meme entwickelt, dass alle immer über den lästern, weil er halt wirklich einfach nur diesen alten Gesichtsausdruck drauf hat und sag mal, Keanu, drück mal Trauer aus. Keanu, drück mal Freude aus.
Ist jetzt schade, dass es niemand sehen kann aus dem
Film. Aber sie haben dein Lachen gehört, von daher, nicht wahr? Aber wie gesagt, ich find den halt nicht so schlecht. Ich finde, es gibt schlimmere.
Ja.
Von daher, also ich meine, außerdem ist es halt Neo. So.
Ja, das war der halt damals noch nicht.
Ja, natürlich, aber es ist halt Neo.
Ich ja, mein, das denke ich mir halt auch.
Dieser Film, der war so mindblowing. Der kam genau zum richtigen Zeitpunkt und hat mein Sehverhalten so geprägt, dass ich halt Keanu Reeves alles verzeihe. Außerdem sollten wir mal irgendwann, ich glaube, irgendwo in Iowa gucken, heißt der. Das ist so ein Indie-Film, auch von Anfang der 90er. Und da soll er ausnahmsweise wirklich gut sein.
Also mir ist wirklich noch, ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, sein Schauspiel irgendwie zu kritisieren. Also
ja, jedenfalls nicht irgendwie. Also ich hätte jetzt auch nie gedacht, so wow, also Keanu Reeves, so, ich schaue mir einen Film an, weil der dabei ist. So. Aber er stört halt einfach nicht, finde ich so. Ja, du kannst halt irgendwie so, also der macht halt irgendwie geradlinige Actionfilme. Der macht nichts Tiefsinniges.
Hat er nicht auch bei Speed mitgespielt?
Ja, genau, geradlinige Actionfilme. Aber der macht halt, außer hier Ted und George.
Ja, super. Reise. Verrückte Reise oder abgefahrene Reise in der Telefonzelle.
Sehr geil dafür. Muss man gesehen haben.
Das war mal einer sagen, es wäre ein schlechter Schauspieler. Bill und Ted's abgefahren.
Bill und Ted, ja genau, oh Mann. Das ist schon peinlich, dass ich nicht wusste, wie es richtig heißt. Aber wie dem auch sei, kehren wir zu unserem Film zurück, denn Patrick Swayze seinerseits.
Unglaublich hässlich, der Kerl.
Naja, der ist, ich finde das ganz lustig, weil der halt, weil der, ja, der war halt so geschniegelt und gebügelt in den 80er-Filmen immer so.
Der sah immer scheiße.
Ja, das ist ja jetzt auch wieder dein persönlicher Geschmack, aber also, er war halt so auf schön den getrimmt, wenn du dir zum Beispiel mal Dirty Dancing anguckst, so. Und jetzt ist er halt mit seiner rausgewachsenen rausgewachsenen Blondierung und irgendwie.
Bei Dirty Dancing trägt er auch Fukuhila.
Ja, ja, aber da ist sie akkurat geschnitten und jetzt ist sie halt so rausgewachsen. Also er sieht halt so voll schlabbrig und scheiße aus. Also das ist so wirklich irgendwie die Antithese zum 80er Jahre Patrick Swayze hier, sein Erscheinungsbild. Und das finde ich schon irgendwie ganz lustig.
Da doch ein Bart.
Ja, so ein Drei-Tage-Bart.
Das sieht ein bisschen aus wie Helga, der Schreckliche. Kennst du Helga, den Schrecklichen?
Ja, ich kenne Helga, den Schrecklichen. Ja. Jedenfalls, so Patrick Swayze hat sich bei den Dreharbeiten so ins Fallschirmspringen verliebt, dass er alle seine Fallschirmstunts selbst gemacht hat. Und auf der Drehabschlussparty hat er auch Gary Busey, den ich schon ansprach hier.
Der Verrückte.
Genau. So lange bequatscht, bis der mit ihm Fallschirmspringen gegangen ist. Und der war sogar so krass, dass er irgendwie, also er hat insgesamt 55 Sprünge gemacht für den Film. Und darüber hinaus noch jede Menge andere Sprünge, denn er hat einmal sogar eine Abmahnung bekommen, weil er so oft nicht beim Dreh erschienen ist, weil er stattdessen Fallschirmspringen war, haben sie ihm eine Abmahnung geschickt und haben gesagt, hier noch einmal und du fliegst. Wir drehen den Film dann ohne dich.
Der kam zu spät.
Nee, der ist halt einfach nicht gekommen, weil er Fallschirmspringen war die ganze Zeit, weil er es so geil fand.
Sorry, I can't hear you.
Ja, genau so. Außerdem hat er auch das mit dem Surfen selbst gemacht. Das haben sie.
Also, eine richtige Sportskanone, yeah, ne? Also tanzen, zumindest Fallschirmspringen, hier, surfen.
Wir parallele wieder zu Tom Cruise, der macht nämlich auch alle seine Stunts selbst. Tom Cruise ist trotzdem. Naja, jedenfalls hat er sich beim Surfen vier Rippen gebrochen, der Patrick Swayze. Und außerdem machen wir jetzt eine Pause. Da sind wir wieder. Und zwar war ich gerade dabei zu erzählen, dass Keanu Reeves, Patrick Swayze und Laurie Petty, die Freundin von Keanu Reeves spielt, von Johnny Utah, zusammen Surftraining von Dennis Jarvis bekommen haben. Mhm. Und der ist erstmal aus allen Wolken gefallen, weil Laurie Petty noch nie den Ozean zuvor gesehen hatte. Mhm. Und er hat ihr dann, den Ozean, sie war noch nie im Ozean baden. Denn wenn sie Hollywood-Schauspielerin ist, ist, glaube ich, Ozean sehen ziemlich schwer, das zu verpassen. Naja, wie dem auch sei, was halt viel lustiger ist, dass halt Johnny Utah irgendwie so in der letzten Szene zum Film, also der lernt ja im Film surfen und in der letzten Szene, wo dann Patrick Swayze alias Bodhi in den Tod geht, fragt er halt irgendwie ihn, ob er immer noch surft und Johnny Utah sagt so, jeden Tag. Mhm. Und du wirst es nicht glauben. Keanu Reeves hat für den Film Surfen gelernt. Und ich weiß nicht, ob er es jeden Tag gemacht hat, aber er ist noch heute ein begeisterter Surfer und macht das als Hobby, so oft er kann. Ist das nicht geil?
Das ist schön.
Knieverletzung und Surfen. Ich meine, das ist quasi der Film über Keanos Leben. Das ist der Hammer.
Hat er deswegen die Rolle bekommen eigentlich? Weil Frau B. dann dachte, ach guck mal, der hatte eine Knieverletzung. Da kann er sich gut mit dem
ich weiß nicht.
Mit also, der Rolle ich identifizieren.
Mäßig nicht. Also, so Casting, aus? Casting-Geschichten, das lese ich ja nie nach, weil das irgendwie für mich voll langweilig ist. Habe ich schon mal so angerissen. Das ist irgendwie, es gibt zu jedem Film ungefähr 5 Millionen Casting-Gerüchte und Casting-Anekdoten, wer es fast geworden wäre und dann doch wieder absagte. Und das ist halt, dadurch, dass es halt bei jedem Film einfach ist, weil das zum Schaffensprozess eines Films gehört, dass man halt ein Drehbuch hat, das man verfilmen will und dann sucht man Schauspieler dafür und versucht die dazu zu begeistern und die gucken halt, ob das irgendwie in ihren Plan reinpasst oder nicht und dann kann es fast zustande kommen und wird dann doch wieder nichts. Dadurch finde ich es halt irgendwie ziemlich langweilig, mich damit auseinanderzusetzen und skippe solche Informationen einfach immer.
In dem Film gibt's aber die eine Szene, die immer sagen, alles wow. Und das ist die große Verfolgungsjagd, nachdem hier Johnny Utah und sein Kollege den Ex-Präsidenten ganz dicht auf der Spur sind und sie zuerst dann mit dem Auto verfolgen und dann anschließend halt hier Johnny Utah dem Bodhi auf zu Fuß weiterfolgt und ja, das halt eine spektakuläre Verfolgungsjagd, vor allen Dingen dieser Teil zu Fuß ergibt und der ist halt, der wird halt immer sehr, sehr gefeiert, weil der einfach extrem geil gefilmt ist, muss man mal sagen. Und zwar haben die da eine 35mm Kamera aufs Minimum irgendwie alles abmontiert, was nicht unbedingt sein musste. Sie nannten sie dann Pogo Cam und die wog immerhin noch 9 Kilogramm und sie hatten auch, was ich, also einen, weiß nicht genau, was das ist, aber ein Gyro Stabilizer, der eigentlich an so einer Steadicam dran ist. Eine Steadicam ist diese Kamera, die eigentlich so benutzt wird, um eine Handkamera auch sehr halt gleichmäßig laufen zu lassen, so dass die halt, dass das Bild nicht wackelt, so. Und die haben halt diesen Gyro Stabilizer dann auch irgendwie dran geflanscht. Und mit dieser Kamera ist dann der Kameramann halt, also du siehst halt so diese, wie halt Patrick Swayze und Ken Reeves durch so jede Menge Hinterhöfe und Wohnungen und Gärten und Überzäune und so und halt echt lange Rennen. Und der Kameramann hat halt das alles mitgemacht. Er hat die ganze dieses 9-Kilo-Apparat mitgeschleppt und ist halt hinterhergerannt und hat das Ganze gefilmt. So. Und das ist schon ja einfach handwerklich eine verdammt geile Leistung, die sie da gemacht haben.
Ja, aber die haben diese Verfolgungsjagd nicht in einem Stück gedreht.
Nee, natürlich nicht. Aber es ist, ich weiß nicht, ob du überhaupt rennen könntest mit einer 9-Kilo-Kamera vorm Auge, so.
Ja, ich habe ja mit 12-Kilo Bauch.
Was?
Nicht mehr so gut rennen können.
Ja, also ich meine, und du musst halt auch noch kontrollieren, was du da filmst, so, weißt du? Das sieht geil aus, so. Es ist halt auch nicht so unglaublich verwackelt, sondern man kriegt jederzeit mit, was Frau Bigelow uns zeigen will, so, sondern verlierst nie die Orientierung, so, sondern du weißt immer genau, wo wir sind und was wir sehen, so. Und trotzdem ist es halt einfach mittendrin so. Und es ist schon sehr, sehr geil gefilmt einfach. Oh. Das war's so von mir zur Produktion.
Zur Production.
Dann gehen wir doch mal in Medias Res.
Das sagen wir, glaube ich, jedes Mal.
Ja, das ist so Dings, nicht? Trademark von uns. Und zwar ums filmische Erzählen. Was will uns denn Frau Bigelow mit dem Film sagen? Paula.
Surfen ist total spitze.
Was?
Das Surfen echt Spaß macht.
Ja, nee, lustigerweise ist das Ganze, weil, also Bodhi hat ja die ganze Zeit da irgendwie so eine Pseudo-Zen-Philosophie, du musst im Hier und Jetzt leben und immer auf der Suche nach der echten, der perfekten Welle sein und der Ozean ist, du bist eins mit ihm oder so, bla, irgendwie. Und ich an das Ganze unglaublich oberflächlich und Panne so, und aber wenn du so die Kritiken liest, dann liest du echt viele Leute, die sagen so, wow, ja, voll tiefsinnig und so, bla. Ja, diese Sprüche von Bodhi, und ich fand die irgendwie albern so. Ich habe neulich auch den schönen Film-Podcast Wasting Away gesehen und da sprachen gehört natürlich. Und da sprachen sie kurz über Club der Toten Dichter und sagen, dass der Film eigentlich ein Beschiss ist, weil er tut so, als wäre ein intellektueller Film, aber in Wirklichkeit ist er das halt nicht, sondern es sind halt alles irgendwie Poesiealbumsprüche so, und er ja, Also er tut die ganze Zeit so, als würde er, wer weiß, was für eine tiefe Botschaft rüberbringen, aber im Grunde ist die Botschaft halt voll Pillepalle, so.
Und bei Point Blank meinst du, sei es gerade andersrum?
Nee, ich meine, es ist genauso halt, aber es irgendwie fängt er ganz viele damit ein halt, dass diese ganzen Sprüche von Bodhi, die sind meines Erachtens auch alles irgendwie so Philosophie für Arme und, oder Buddhismus für Arme. Und aber irgendwie bei voll vielen Leuten scheint das irgendwie voll gut anzukommen. Ich konnte es nicht nachvollziehen.
Ja, aber das ist ja der Bösewicht. Also, wie soll man denn, der führt doch kein Leben, was irgendwie dem für den Buddhisten erstrebenswert wäre.
Nee, es geht ihm ja darum, im Film wird ja erklärt, er raubt diese Banken ja nur aus, um dieses Leben im Hier und Jetzt, dieses ohne sich Sorgen über die Zukunft zu machen, führen zu können.
Ja gut, aber dadurch zerstört er ja die Leben von anderen Menschen. Der ist einfach.
Ich weiß nicht, das ist ja, Banken sind ja keine Menschen, ja, und die sind versichert. Also
ja gut, aber die Leute, die dabei sind bei dem Banküberfall, die haben dann ja ein Trauma vielleicht auch. Ne?
Das könnte man vielleicht so sehen. Ja, je länger der Film voranschreitet, desto mehr siehst du auch, wie skrupellos er ist und überhaupt keine Probleme hat, auch Leute umzubringen und so.
Und deshalb durchgeknallt, nicht wahr?
Ja, aber also so zu den Zeitpunkten, wo er halt von dieser Philosophie spricht, dann weiß das ja auch nicht so. Und wie gesagt, irgendwie haben das echt viele Leute finden das irgendwie toll.
Ich hab da jetzt irgendwie keinen Spruch mehr im Kopf, weil man es auch nicht ganz so überzeugend, ja. Nee, was mir an dem Film, was mir da am erschütterndsten aufgefallen ist, ist, dass diese Surfer-Typen, ja, die sind da so vollkommen anders, als ich die mir so vorstelle. Ja?
Wieso?
Weil das sind ja alles, die sind ja so, wie ich mir die Leute von den Hells Angels vorstelle, ja, so, sind ja so Rocker-Typen, die so voll hart drauf sind. Und halt diesen Kick beim Surfen suchen und bei Drogen und bei Verbrechen. Ja, die prügeln sich ja auch ständig. Und ich hätte jetzt halt gedacht, dass so Leute, die gerne surfen und viel surfen, dass die eher so ausgeglichen sind. Ja. Also vielleicht eher so wie heißt der? Bodhi.
Das ist die, ist ja auch wieder das geil.
Sich das so vorstellen.
Ein entsprechender Name. Es ist nämlich die Kurzform von Bodhisattva. Und das hat auch irgendeine so eine Bedeutung im Hindi oder so. Irgendwas mit Buddhismus. Warte mal, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben. Pam, pam, pam. Kannst einfach mal weiter erzählen. Ich finde die Stelle gerade nicht.
Ja, also, ne? So habe ich mir eben den Surfer im Allgemeinen nicht vorgestellt.
Ich finde es noch so. Irgendwo hier in meinen Notizen steckt das drin. Aber, was ich ganz lustig finde, ist die Knieverletzung von Johnny Utah. Denn das ist eine ziemlich, also eine Knieverletzung mit Sinn für Dramatik irgendwie. Die macht ihm immer nur dann Probleme, wenn es gerade ins Drehbuch passt, so, weil er kann da die wildesten Stunts machen. Aber gerade in dem Moment halt, wo er kurz davor ist, dann Bodhi bei der Verfolgungsjagd zu kriegen, da gibt dann sein Knie nach und er kann ihm nicht mehr folgen und es hat nur noch die Wahl, ihn entweder zu erschießen oder fliehen zu lassen. Und er schießt ja dann lieber in den Himmel, anstatt Bodhi zu erschießen.
Ja, weil der Kumpel.
Genau, war. Also er weiß es ja noch nicht, der trägt ja noch die Maske, aber er hat den starken Verdacht halt so. Ja, zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht gesehen, dass es Bodhi ist, aber er hat den starken Verdacht halt einfach, dass das Bodhi ist und will es halt nicht riskieren, da seinen Kumpel zu erschießen und schießt deswegen in den Himmel.
Ja, aber wenn dann die Patrone wieder runterfällt?
Ja, das frage ich mich eh immer, wenn die Leute in die Luft schießen, irgendwo müssen die Dinger doch auch wieder runterkommen.
Das wird in The Mexican thematisiert.
Da wird jemand erschossen, wo die Person. Oh, wow.
Aber da ist Brad Pitt in Mexiko bei auf so einer, das hat gerade wie eine Party, ja? Und dann schießen die Leute in die Luft und dann kommen die Kugeln halt wieder zurück, nicht?
Ja, nochmal. Ich kannte hier echt noch ziemlich viele so eher winzigere Details zum irgendwie filmischen Erzählen, aber das ist jetzt alles irgendwie nicht so super spannend, weil halt der Film ist, sagen wir es ganz ernst, eher belanglos. Es gibt einen Punkt, den möchte ich gleich noch anbringen, aber davor sage ich nur eins, und zwar hat der Sänger der Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, ein Cameo, und zwar ist der Teil der War Childs Gang. Das ist so eine konkurrierende Surfer-Clique.
Die machen den Drogen, ne?
Genau, die machen einen Drogen und die verdächtigt Johnny Utah zuerst, dass sie die Bankräuber sind, aber das ist dann der Falsche. Und so der spannendste Denkanstoß zu dem Film ist, dass ich gelesen habe, dass der Film von Catherine Bigelow ein Kommentar auf die Homoerotik des Actionfilms sei. Und das finde ich einfach lustig, weil wenn du den Film unter dieser Prämisse anguckst, dann kannst du das halt da ziemlich gut rauslesen. So, wenn du auch obendrein noch dann sagst, so, das Surfen steht für Sex, so, dann ist es halt so, dass eigentlich Johnny Utah und Bodie die große Liebesaffäre haben und sie halt aber quasi verkappt sind, so, sie können sich nicht outen, deswegen sind die Präsidenten auch hinter Masken und im Surfen haben sie und auch in anderen Extremsportarten haben sie quasi dann ihre Ersatzhandlung für den sexuellen Akt. Es gibt halt dann so jede Menge Symbole, wie zum Beispiel ganz am Anfang vom Film, wo sie halt da noch irgendwie klassische Polizeiarbeit betreiben, John Utah und sein Kollege. Da sehen wir so auf Videokamera aufgenommen einen Überfall der Ex-Präsidenten und als sie so das Gebäude verlassen, zieht einer so die Hose runter und siehst seinen nackten Hintern. Und sie erzählen dann, also der Kollege erzählt dann, was er alles so für Indizien gefunden hat, und eine der Indizien, die er halt gefunden hat, ist war Sexwachs, von dem er sagt halt, den benutzen Surfer, um ihre Bretter einzureiben, so, damit die geiler auf den Wellen fahren, so. Aber er hält dann halt auch noch so irgendwie so diese Dose Sexwachs direkt so vor diesen nackten Hintern, was man halt auch so quasi als Gleitgel für homosexuellen Sex interpretieren könnte.
Für Analsex.
Gestimmt, Entschuldigung. Und so gibt's halt irgendwie, also ich habe so einen Essay gelesen, der geht meines Erachtens weit über das wirklich sinnvoll Interpretierbare hinaus, weil er der fängt dann halt an, irgendwann in alles was rein zu interpretieren, zum Beispiel schon so, du siehst halt irgendwie so in den Vorspann, wo du halt dann irgendwie die Namen von Keanu Reeves und Patrick Swayze hast und die wandern dann so ineinander. Und das sieht er dann so als Metapher dafür, dass die halt zu eins werden, weil sie sich lieben und so. Und das ist, glaube ich, dann in dem Moment nur noch ein nach Mustern suchendes Gehirn, weil das, also so ein Vorspann wird in der Regel zum Beispiel von einer anderen Produktionsfirma produziert, es macht in der Regel nicht der Regisseur selbst so, sondern das ist so eine Auftragsarbeit, und ich glaube, das war in dem Fall dann eher eine Designentscheidung, als dass die da wirklich schon eine, irgendeine Metaphorik reingelegt haben.
Ja, wahrscheinlich.
Oh. Mhm.
Also ich habe das jetzt beim Filmschauen selbst nicht gesehen, ne? Aber jetzt, wo du es sagst, könnte ich dieser These was abgewinnen.
Ja, ich finde, so die Grundthese ist auch, also es muss ja nicht mal so quasi die Intention von Frau Bigelow gewesen sein, aber es ist halt einfach lustig, wenn man sich den Film unter diesen Vorzeichen ansieht. Man kann das ja du auch als es, ja. Filmseher da hineinlegen so, und dann kannst du natürlich auch sagen so, wenn halt hier da nach dieser krassen Verfolgungsjagd Johnny Utah in die Luft schießt, dann ist das quasi auch so ein Akt der, was weiß ich, des Höhepunktes, den er da, also er quasi wie als hätte er jetzt gerade seinen Orgasmus, aber den schafft er nicht, hier seinen Kumpel zu erlegen, sondern er muss ihn in die Luft geben und so. Ja, ich sag, du kannst da wirklich viel strange und Scheiß reininterpretieren, aber so diese Grundidee finde ich eigentlich ganz lustig, sich den Film mal unter diesen Vorzeichen anzugucken. Und was halt auch so ein bisschen dafür spricht, ist halt auch, dass diese Liebesbeziehung zwischen Johnny Utah und wie heißt sie? Ich hab's vergessen. Na, siehst du, Polly, kann das sein?
Vielleicht.
Weiß ich nicht. Also, dass die ja zwischen denen irgendwie auch seltsam steril bleibt, zum Beispiel irgendwie, als sie da so ganz am Ende, also kurz vor dem richtigen Ende mit der Welle da, der Showdown, wo sie dann freigelassen wurde von den Kidnappern und sie rennt so auf ihn zu und so, oh, Johnny, ich liebe dich, schreit sie und sowas und er nur so, jetzt nicht, Baby, und schiebt sie so zur Seite, so, obwohl er halt gerade irgendwie ihr das Leben gerettet hat und statt sich irgendwie darüber zu freuen, wie gesagt, schiebt er sie einfach nur zur Seite, um dann nochmal irgendwelche ich weiß nicht, ob er überhaupt nochmal dann mit Bodhi redet oder ihm einfach nur hinterher guckt oder so halt. Und so gibt es halt irgendwie so ein paar Szenen und wie, wo es halt merkwürdig ist. So. Insgesamt.
Außerdem ist die Frau, die einzige Frau in dem Film, ist ja, die haben ist die Ex-Freundin von Bodhi.
Genau. Das habe ich auch dann, also in diesem besagten Essay ist dann auch, da steht drin, erst als er das hört, wird sie für ihn interessant, so, weil er eigentlich auf Bodhi steht. Interessant ist auch, und das ist auch ganz typisch für Frau Bigelow, dass der Film den Bechdel-Test nicht besteht, sondern also Frau Bigelow, ja, sie wird immer als die testosterongeladenste weibliche Regisseurin Hollywoods dargestellt, so, weil sie macht halt in erster Linie Actionfilme und Filme mit starken Männern und eher selten irgendwie mit großen Frauenrollen. Und sogar noch eins weitergehend, der Film erfüllt, also besteht nicht nur den Bechdel-Test nicht, sondern erfüllt das Schlumpfprinzip. Das heißt, wir haben einen großen Cast von Männern und drin ist eigentlich nur eine relevante Frau. So.
Aber die macht wenigstens was anderes, als sich schick anzuziehen und zu schminken. Ne? Die ist ja immerhin cool.
Ja, ist eine coole Frau, aber sie ist trotzdem noch Blot Device. So. Na, okay, so. Sie ist schon so, okay, sie bringt ihm Surfen bei und sie führt ihn da so ein, so, aber wenn dann es hart auf hart wird, dann ist sie doch wieder die Damsel in Distress, die gerettet werden muss. Nisch?
Jo.
Der Film hat aber ein paar ganz spannende Zitate und Referenzen. Einmal ist, kurz bevor besagte Verfolgungsjagd, also bevor es richtig losgeht mit der Action, werden Johnny und seinem Kollege Angelo heißt er. Jetzt habe ich es wieder.
Ach ja.
Also kurz bevor es richtig losgeht, werden Johnny und Angelo am Wagen Orangen angeboten. Und wenn jemand den Paten kennt und sich ein bisschen mit dem Paten auseinandergesetzt hat, dann weiß er oder sie, dass die Orangen halt im Paten immer genau das Zeichen dafür sind, dass jetzt gleich ein Unglück geschehen wird. So, also der alte Pate wird zum Beispiel angeschossen, als er gerade Orangen kauft und er stirbt auch an einem Herzinfarkt, als er mit seinem Enkel spielt und dabei Orangen isst und so. Gibt es mehrere. Also die Orange taucht immer wieder prominent auf als Unheilsverkünder und das hat sie hier aufgegriffen, Frau Bigelow. Außerdem gibt's halt so mehrere nette oder zumindest zwei ganz nette Referenzen auf Patrick Swayzes Filmkarriere. Einmal geht es wiederum, dass sie halt Bodhi beschattet haben und dann wird berichtet, wo er denn so war, und so wird zum Beispiel erzählt, dass er zu Mittag gegessen hat in Patrick's Roadhouse, und okay, ein Film von Patrick Swayze war eben Roadhouse aus 1989.
Okay.
Und das andere ganz Lustige ist halt, dass als Bodhi das erste Mal Johnny Utah sieht, da hat Johnny Utah noch so ein Longboard. Das ist so ein eher also wenig manövrierbares, großes Surfbrett. Mhm. Und da macht sich Johnny Utah irgendwie drüber lustig und sagt aus, dass es ihn an seinen alten 57er Chevy erinnert. Und der alte 57er Chevy in rosa, das Board ist auch rosa, war das Auto, was Patrick Swayze in Dirty Dancing gefahren ist. Okay. Und entsprechend ist es auch eine Referenz. Ja, kommen wir zur Rezeption, nicht? Der Film war ein ziemlich großer Erfolg und hat über 83 Millionen Dollar eingespielt, also über das Dreifache von dem, was er gekostet hat. Das ist schon ein verdammt fettes Einspielergebnis. Mhm. Der Film selbst hat, also die meisten Kritiken sind so, ja, ist bescheuert, aber irgendwie macht Spaß. So. Ist jetzt irgendwie nicht sonderlich groß. So, es gibt so, er hat irgendwie auf die, ja, also er wird halt auch immer als Witz referenziert. Zum Beispiel gibt es einen Film Hot Fuzz. Das ist so ein britischer Cop-Film, der sich weitgehend aus Witzen, Parodien auf Point Break seine Witze zieht. Oder vielleicht nicht weitgehend, aber sehr viele Witze werden da auf Kosten von Point Break gemacht. Ganz lustig ist auch, dass der Film quasi gecovert wurde. Und zwar The Fast and the Furious ist, wenn man sich's mal genauer anguckt, ziemlich genau ein Point Break Remake, nur dass sie das Ganze auf die Autorennszene, illegale Autorennen übertragen haben. Aber sonst siehst du extrem viele Parallelen zu dem Film. So,
das ist, ich kenne das nicht.
Ich habe den auch nie gesehen, aber und dass es da irgendwie 2 Millionen Teile gibt und neulich der Hauptdarsteller gestorben ist, weiß ich auch so. Mhm. Aber es hat mich, ich bin halt nicht so der Autofan und entsprechend hat mich das nie begeistert. Aber sie haben im ersten Teil offensichtlich Point Break mit Autos neu verfilmt. Auch ganz lustig ist noch, dass es halt der Film nochmal eine Renaissance erlebt hat. Als Impro-Theaterstück wurde es ein Riesenerfolg. Und zwar wurde der Film als Theaterstück aufgeführt, aber es wurde immer zu Beginn des Theaterstücks jemand aus dem Publikum auserkoren, der die Rolle von Keanu Reeves spielen musste. Und der musste halt immer erraten, was jetzt seine Line ist. So, der wusste nicht, was er zu sagen hatte, sondern das war halt einfach ein Zuschauer, der wurde dann immer, du kommst auf die Bühne, du bist hier jetzt Johnny Utah, und die anderen haben halt ihr Drehbuch gehabt und haben gelabert, und Johnny Utah musste dann, also der Schauspieler oder der Laie, Zuschauer, der musste dann immer improvisieren, was er jetzt zu sagen hat.
Sehr stressig.
Dann haben auch die Mythbusters, die wir ja schon mal mit der Tür von Titanic hatten, sich dem Film angenommen. Mhm. Und zwar geht es um diesen Showdown, wo Johnny Utah und Bodhi sich einen Fallschirm teilen. Also Johnny Utah springt ohne Fallschirm Bodhi hinterher, holt ihn ein. Und dann geht es so darum, wer zieht die Leine so und ob sie es zusammen. Die Mythbusters haben herausgefunden, dass es möglich gewesen wäre für Johnny Utah, Bodhi einzuholen. Dass aber die Zeit, was ich ja schon sagte, viel zu lang war, 90 Sekunden hat irgendwie dauert das, und so lange wäre der Sprung nicht gegangen. Und außerdem hätten sie es nicht geschafft, die Unterhaltung zu führen, wegen des starken Windes. So, sie hätten sich nicht gehört einfach.
Was hätte 90 Sekunden gedauert?
Nee, die Szene dauert 90 Sekunden, beziehungsweise der freie Fall, in dem sie sich befinden, dauert 90 Sekunden. Und das ist viel zu lang. So lang fällst du nicht aus der Höhe, aus der sie wohl absprengen. Mhm. So, also das geht wohl sehr, sehr schnell, bis du den Fallschirm ziehen musst. Und dann Ach so, genau. Also dann nächstes Jahr, 2015, soll ein Remake des Films erscheinen. Da wollen sie den nochmal neu machen, Entschuldigung. Der Film hat auch einen Preis gewonnen, und zwar wurde Keanu Reeves bei den MTV Movie Awards für den Most Desirable, mein Englisch heute, also den begehrenswertesten Mann, Desirable Male, ausgezeichnet. Oha. Auch nominiert war, das wird dich verwundern, Patrick Swayze, aber Keanu Reeves hat gewonnen. Und er befindet sich auch in einer besten Liste, und zwar hat mal wieder das Empire Magazine die 10 abgefahrensten Action-Szenen gewählt, und auf Platz 7 befindet sich die Szene mit dem Fallschirm, die ich eben angesprochen habe. Ja, und zu guter Letzt gibt es halt noch eine Reihe von Referenzen, nur so ein paar gesagt, zum Beispiel das ist ganz lustig. Und zwar in der Serie Entourage, wo es halt um so einen aufstrebenden Hollywood-Schauspieler und sein Entourage geht, da nimmt der Hauptdarsteller Vince den Film Tapping the Source nicht an, um stattdessen Aquaman mit James Cameron zu drehen. Und Tapping the Source ist ein Roman, der so als, den man so als lose Vorlage für Point Break ansehen kann. Okay. Und James Cameron war ja, wie gesagt, der Produzent von Point Break. In dem Film Domino von 2005 mit, ach, wie heißt sie?
Keira Knightley.
Ah, genau, Keira Knightley in der Hauptrolle. Da taucht das Motiv von den Ex-Präsidenten, die Banküberfälle begehen, wieder auf. Genauso in einer Episode von Veronica Mars.
Was ist das denn?
Veronica Mars ist so eine Fernsehserie, die auch so einen Kultstatus hat. Ich habe die nie gesehen, aber die soll wohl ziemlich gut sein. Und bei The Avengers nennt Tony Stark Thor an einer Stelle Point Break. Und es ist wohl eine Anspielung darauf, dass Thor aussieht wie Patrick Swayze in dem Film. Ja, und das war's soweit. Dann sag mir doch nochmal.
Ganz schön viel, ne?
Was jetzt?
Ganz schön viel Infos.
Was wir über den Film dann doch zusammengekriegt haben.
Ja, was du gerade erzählt hast.
Ja. Sag mir doch mal, wie viele Punkte er auf der berühmten Skala von 1 bis 100 Punkten kriegt.
Ich habe mich für die 50 entschieden.
Oha, warum?
Der ziemlich grottig ist. Ich schließe mich den anderen Kritikern an. Es macht schon auch ein bisschen Spaß, den zu gucken. Aber das ist auch das Einzige. Sind quasi die Bilder, ja, die man honorieren kann, die Aufnahmen.
Und diese ganzen Gegenlichtaufnahmen beim Surfen, die sind doch schon geil.
Ja, das mache ich ja. Oh. Das sind die 50 Punkte.
Ah, okay. Er kriegt von mir ein bisschen mehr. Ich gebe 65.
Das ist aber auch sehr wenig.
Ja, wieso? So 2/3. Und der macht halt Spaß. So ist es halt überhaupt nichts irgendwie Niveauvolles so, aber diese besonders halt die Action-Sequenz, die Action insgesamt ist einfach extrem gut gefilmt, das muss man auch mal sagen, weil da gibt es, kann man so viel falsch machen. Ich habe jetzt irgendwie am Sonntag versucht, so einen französischen Actionfilm zu gucken, irgendwas mit Wölfen im 18. Jahrhundert. Mhm. Ich muss gerade mal Whatever öffnen und dann sehe ich, dass auch wieder heißt. Und auf alle Fälle, abgesehen davon, dass das ein Film aus dem Französisch, aus Pakt der Wölfe heißt der Film.
Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ist das Johnny Depp?
Nee, das sind französische Schauspieler, unbekannt, ich kannte. Also okay, nicht mal Jean Reno spielt, meinst du? jedenfalls, abgesehen davon, dass der im 18. Jahrhundert so vorrevolutionäres Frankreich spielt, und sie trotzdem Kung-Fu machen, was ich schon so ein bisschen...
Kung-Fu ist älter.
Okay, ja, aber noch nicht in Europa. So, das ist vor allen Dingen ist dann halt so der Indianer, der dann da... Okay. Ja, das macht keinen Sinn. Versuch nicht drüber nachzudenken. Der ganze Film ist ziemlich hanebüchend. Ja, und dann waren aber auch noch diese Kung-Fu-Szenen halt so beschissen geschnitten, dass du halt einfach nie irgendwas gesehen hast. So. Und das machen halt voll viele Regisseure, dass sie halt einfach nur Action versuchen, so unglaublich schnell zu schneiden, dass es halt irgendwie alles irgendwie verwirrend und geil ist. So. Und das meint Frau Bigelow nicht so, sondern die kann ziemlich gut Action filmen, glaube ich, so, weil die weiß genau, wie sie die Kamera zu halten hat, dass du halt jederzeit alles mitkriegst von den ganzen Szenen. Mhm. So, und das ist halt aber trotzdem nicht langweilig wirkt, sondern es ist halt einfach gut gemachter Actionfilm. Und das kulminiert eben in dieser Verfolgungsjagd zu Fuß, die halt schon eine technische Meisterleistung ist. Und deswegen kriegt er da von mir mehr Punkte.
Okay.
Okay. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hattet Spaß. Wenn das so war, dann hinterlasst uns einen Kommentar. Ihr dürft uns auch unbedingt mal bei iTunes bewerten. Da haben wir bisher nur so eine Bewertung. Die hat zwar 5 Sterne, aber gerade deswegen wirkt es ein bisschen so, als hätten wir die uns selbst gegeben. Waren wir wirklich nicht. Ich bin auch auf iTunes Privatsprache. Aber stattdessen ja, wäre es toll, wenn ihr das mal machen würdet. Wir haben auch unglaublich viel, wir haben wirklich, wirklich viel Flatter-Geld bekommen von euch, so dass ich gar nicht jetzt mehr aufgeschrieben hat, wer das alles war. Das ist nachlässig, es war auch einiges anonym so und auch viele Diskussionen wurden bei uns auf der Seite geführt. Das fand ich auch cool. Wir hatten irgendwie zum Beispiel zu Die Hard eine lange Diskussion mit einem von der Wiederaufführung. Da möchte ich auch schöne Grüße hinführen. Schaut euch die, hört euch die mal an. Ein anderer Podcast, der auch alte Filme bespricht. Viel weniger Hollywood, als wir das machen. Ja, es gab noch einen anderen, es gab wirklich, wirklich viel ist passiert bei uns. Viel Feedback von euch, das hat mich sehr, sehr gefreut.
Das freut mich auch.
Das ist schon ziemlich geil. So macht das vor allem Spaß. So, da verliert man den Eindruck, in den leeren Raum zu sprechen, sondern kriegt so ein bisschen Gefühl für euch als Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten.
Genau, hoffe ich auch.
Und wir hoffen auch, dass wir nicht wieder 2 Monate oder 3 brauchen für die nächste Folge.
Für die Folge 26?
Kommt drauf an,
was wir als nächstes schauen?
Na, wenn wir es noch schaffen, eine Folge vor Halloween zu machen, dann wird es hier endlich mal Babel, den du schauen wolltest. Und wenn nicht, dann schauen wir diesen ganz alten Vampirfilm Nosferatu an Halloween.
Okay. Ansonsten gibt es ja da auch steht ja noch eine Folge mit einem Special Guest aus.
Ja, nicht, wir haben da noch nicht so eine Folge in petto, die ist schon vorbereitet. Über, wer ich hab den Namen jetzt schon?
Jumanji.
Nee, Jumanji im Weltall ist das doch.
Sathura.
Sathura, genau. Tschüss, macht's gut.
Bis demnächst.
Wir hören uns.
From you, Papa, I can't get enough. I'm wild. about that thing. We joy it always bring. Everybody knows it. I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada jing, jing, jing. All the time I'm crying. I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on.